Willkommen zur 560. Ausgabe des Sneakpods. Wir sind in Beirut unterwegs und sprechen dort für euch über den Film Der Affront. Mit mir hier der Autoschrauber, das ist Robert Krüger.
Hallo.
Und die schwangere Frau, das ist Claudia Nördinger.
Hallo. Und der Bauarbeiter, das ist Stefan Giesbert.
Hallo. Keiner hat Witz gemacht.
Nee, nein.
Alles zu.
Es gibt nichts zu lachen.
Zu ernst.
Gelacht wird nicht.
Ist der so ernst oder?
Nein.
Eigentlich?
Ja, nein.
Nein, ja. Wir waren jetzt eine ganze Zeit lang nicht filmmäßig wieder da, aber jetzt sind wir wieder gewohnt da nach. Das ist quasi unsere Spezial-Sondersendung zum 11-jährigen Geburtstag.
Ach so.
Nein, das ist eine ganz normale
Sendung. Das ist Spezial-Sondersendung Rückkehr zum Film. Oder so.
Wir haben eine Woche ausgelassen und eine Woche.
Ich habe übrigens diese Woche eine Beschwerde-E-Mail von Q bekommen.
Oh.
Recht hat er.
Ja, ob meiner Abwesenheit.
Oh.
Ja. Ach so. Auch damit hat er recht, ja. Also,
ach so. Recht. Ach so. Nee, er hat sich bei mir beschwert. Okay.
Okay, ja, du warst.
Er hat sich beschwert, weil wir eine Sendung ausgelassen haben.
Stimmt, nein, wir haben eine ausgelassen.
Darüber hat er nichts geschrieben.
Und dann haben wir noch eine mit Rakete.
Er hat mich nur darauf hingewiesen, seit wann ich nicht mehr dabei war.
Oh, seit wann warst du nicht mehr dabei?
Irgendwann im September oder sowas.
Echt?
Ja, wahrscheinlich. Ei, ei, ei. Aber ich war wirklich fies im Stress, ihr Lieben. Aber jetzt ist alles besser.
Ihr hättet mal Claudias WhatsApp-Nachrichten lesen sollen. Die waren immer kurz
also
und intensiv.
Ich tendiere nicht dazu, zu weinen. So, einfach aus Stress, aber ich hatte viel Lust zu weinen in den letzten Wochen. Aber jetzt ist alles
Gott,
gut.
Oh Gott.
Alles abgegeben. Alles super. So, lasst uns über den Affront sprechen.
Genau, der Affront.
Sonst wird das hier noch einer.
Boah.
Also.
Es fängt ja schon wieder gut an hier.
Gut, dass wir jetzt schon am Anfang des Podcasts so ausfransen. Das stellt den Bob vor Schwierigkeiten, weil er uns ja ansonsten rausmoderiert, wenn es zu kraus wird. Aber natürlich kann er uns schlecht am Anfang rausmoderieren.
Oh, ich kann einiges. Nee, fang mal an. Stefan, frag mal deine Frage.
Ja, frag die doch mal.
Der Affront, worum ging's?
Okay, der Affront ist ein Film aus dem Jahr 2017, der jetzt letzten Monat oder vor zwei Wochen oder sowas gerade in Deutschland angelaufen ist. Er war Anfang des Jahres einer der fremdsprachigen Oscar-nominierten Filme oder wie immer man das nennt, World Cinema, die komische Kategorie. Da war er nominiert unter dem Titel The Insult dann und er kommt aus dem Libanon. Der Regisseur heißt Sia Doueri. Und der kommt aus Beirut auch, dort spielt der Film. Der Film hängt sich auf an einem Konflikt, der zustande kommt, relativ alltäglich in den Straßen von Beirut, zwischen einem libanesischen Christen, das ist der Kfz-Mechaniker, und einem Bauarbeiter, der palästinensischer Flüchtling ist, also illegal eigentlich dort arbeitet. Die beiden Männer geraten aneinander und dann wird aus der ganzen Sache, also relativ schnell wird klar, dass das eben auch durch die Gruppenzugehörigkeit dieser beiden Männer relativ schnell aufgeladen ist, was da passiert ist. Also ein eigentlich kleiner Vorfall gewinnt sehr schnell eine größere Bedeutung. Die Sache geht vor Gericht und ja, tritt dann auch so eigentlich ins nationale Bewusstsein. Also wird eben aufgebauscht auch entsprechend und auch natürlich instrumentalisiert von verschiedenen Seiten. Und ja, und dann wird das ganze Ding eben immer größer. Und ja, darum geht's in dem Film. Was wirklich bemerkenswert an dem Film ist, ist, dass diese beiden Personen wie formuliere ich das jetzt? Ich möchte natürlich nicht so viel verraten. Mhm. Es ist ein Film, der an manchen Stellen, also ich weiß jetzt nicht, wie viel ihr wisst über die Konflikte im Libanon, die zwischen den verschiedenen ethnischen Gruppen. Ich muss zugeben, ich wusste nicht so sehr viel. Man lernt sehr viel in dem Film, okay, ohne dass er zu sehr erklärt, aber man sieht einfach sehr vieles, lernt sehr vieles darüber, wie das Leben dort aussieht und wie eben diese verschiedenen Gruppierungen, die zusammenleben, welche Spannungen da existieren und welche unaufgearbeiteten Konflikte es da gibt und so weiter. Und der Film schafft das sehr schön, dass die beiden Hauptfiguren, oder eigentlich würde ich sagen, die drei Hauptfiguren, weil der Kfz-Mechaniker hat eben eine hochschwangere Frau, dass diese sowohl Einzelpersönlichkeiten sind, als auch für eben eine bestimmte Gruppierung der Bevölkerung stehen. Und an mehreren Stellen im Film hat man dann mal so das Gefühl, ist das nicht ein bisschen simpel vielleicht, was jetzt mir gerade gezeigt wird oder wie eine bestimmte Person dargestellt wird. Aber in der Regel stellt man dann etwas später fest, dass der Film einem einfach schon einen Schritt voraus ist und dass das, was man auf den Film drauf projiziert hat, nicht das ist, was wirklich passiert. Dass der Film vielleicht doch ein bisschen schlauer ist, als man im ersten Moment denkt, einfach weil man dazu neigt, solche Konflikte sehr schnell mit so einer relativ plumpen Schablone sich selbst zu erklären, gerade wenn man nicht so viel weiß. Und ja, also insgesamt finde ich, dass das ein sehr, sehr kluger Film ist. Es gibt zwei Stellen, wo ich jetzt nichts Näheres zu sagen kann, wo ich Zweifel habe, wo ich finde, dass Dinge auf eine Weise ja dargestellt oder gelöst werden, ja, wo ich eben, also hätte ich anders gemacht vielleicht.
Okay. Aber
ich
kann es aber jetzt nicht sagen.
Nee, ich kann nichts zu sagen. Aber okay. Also es gibt eben so zwei Sachen, wo ich denke, okay, vielleicht ist das ein bisschen zurecht konstruiert. Mhm. Und da glaube ich dem Film vielleicht auch nicht ganz. Aber insgesamt ist einfach das, was er leistet, einerseits eine wirklich spannende Geschichte zu erzählen, die durchaus auch ihre witzigen Momente hat, die immer Sympathien für die Figuren hat und gleichzeitig einem eben so viel Interessantes und Wichtiges über das Land und über diese Spannungslage und über die Region und über die Gründe für eben gewisse Konflikte und warum sie unausräumbar erscheinen und so Sachen wie persönliches Trauma und ja auch die verschiedenen, sowas wie ein Ehrenkodex, der einen dann auch dazu zwingt, in bestimmten Situationen auf eine Weise zu agieren und so. Mhm. Also der Film ist sehr, sehr vielschichtig, erzählt einem sehr viele Dinge, die interessant und wichtig sind und gleichzeitig erzählt er einem auch einfach eine gute Geschichte.
Ja. Okay, also es ist, aber nee, ein richtiger Lernfilm ist jetzt nicht, schon die Geschichte steht im Vordergrund und damit kriegt man so subkutan schön alles mit, was in der Region gerade los ist.
Ja, also es ist einfach so, dass die Figuren bleiben immer ernstzunehmende Figuren, die auch ein Eigenleben haben und Charakter und so weiter. Aber gleichzeitig ist eben einfach klar, dass in diesem Kontext sie nie nur das sein können. Und dass der Konflikt eben immer auch was ist, was größer ist. Und anhand dieser Spannung wird einem einfach vieles gezeigt, was man vielleicht nicht wusste oder ja, was einem sehr vieles sehr schlüssig macht und so. Das ist wirklich klug gemacht, sehr, sehr starke Hauptdarsteller. Also diese beiden, die drei Hauptfiguren, finde ich, sind wirklich makellos gespielt. Daran sehe ich nichts, was man irgendwie kritisieren konnte. Sie haben genau die richtige Balance zwischen eben, sie sind nicht schuldlos, aber sie sind, ihre Perspektive ist nachvollziehbar, und sie sind eben Produkt dieser Gemengelage, aus der sie hervorgegangen sind und so. Mhm. Ja, also wirklich sehr, sehr kluger Film, den ich auf jeden Fall empfehlen würde, der mit Sicherheit nicht die Multiplex-Kinos überrennt.
Vermutlich leider nicht, ja.
Nein, aber es gibt ihn eben in Programmkinos und es wird ihn mit Sicherheit auch bald zu streamen geben und so. Und wer sich für sowas interessiert, er ist auf Arabisch, also das heißt, Untertitel lesen ist schon was man machen muss. Allerdings, ein nicht so geringer Teil des Filmes spielt ja im Gerichtssaal. Und da würde man vielleicht denken, dass das sehr schnell sehr mühsam wird, weil man natürlich dann relativ viel Untertitel liest. Aber das schafft der Film auch, dass das nie zäh wird. Also obwohl das tatsächlich so ist, dass relativ viel im Gerichtssaal geredet wird, hat man nie das Gefühl, okay, jetzt mache ich nichts anderes als öde Untertitel lesen oder so. Mhm. Das schafft der Film sehr gut, dass sich da trotzdem was transportiert und man nicht irgendwie zurückgelassen wird oder so. Ja.
Okay.
Ich habe noch eine Frage nach dem Genre so ein bisschen. Also ich stelle mir jetzt vor, okay, das geht vor Gericht und dann haben die, dann kocht das hoch und dann wird das vielleicht irgendwie öffentlich oder sowas und die beiden treffen sich wahrscheinlich auch abseits des Gerichts immer mal wieder und müssen miteinander irgendwas dealen, aber ist das jetzt die ganze Zeit bitter ernst oder dramatisch oder wird das auch mal lustig oder wo stecken wir da so?
Ja, es ist, würde ich sagen, prinzipiell ist das schon so Gerichtsdrama, zum Teil hat es auch so kleine Thriller-Anteile. Aber es gibt auch lustige Momente. Einfach dadurch, dass der Film schon zeigen will, dass eben die Figuren vollständige Persönlichkeiten sind und eben auch in ihrem Leben es lustige Momente gibt oder auch in ihrer Begegnung es zum Teil unfreiwillig komische Momente gibt und so. Also der Film ist nicht bierernst, aber er ist natürlich sehr ernst in dem, was er zu erzählen hat. Das ist auch klar. Also, ja, irgendwo zwischen Drama mit Thriller-Anteilen und ein paar leichteren Momenten auch.
Hm, okay.
Sehr, sehr schöner Film. Also der Affront oder The Insult, L'Insulte, was auch immer. Ich glaube, das ist der Originaltitel. Interessant. Wo der doch auf Arabisch ist. Naja, also jedenfalls Film, den man sehr gut anschauen kann.
Okay. Ja? Der wird auch nicht übersetzt oder... Oder war der jetzt im Programmkino jetzt nur in OV?
Genau, also ich gehe ja eigentlich praktisch nur noch ins Kino, wenn ich OV schauen kann, insofern.
Ich bin da so ein bisschen vorsichtig, wenn ich so viel Untertitel lesen muss, also.
Ja, ja.
Das finde ich dann doch schon etwas anstrengend.
Also das verstehe ich
auch. Weißt du, ob es den auch irgendwie übersetzt gibt?
Ach, bestimmt gibt's den auch übersetzt. Also ich denke, spätestens wenn er auf den Streaming-Plattformen ankommt, dann wird der mit Sicherheit nicht mehr nur untertitelt unterwegs sein. Und ich glaube auch, dass das sehr gut funktionieren wird. Für mich ist es so, dass, wo die jetzt Arabisch sprechen, dass das auch schon, wo ich natürlich nichts verstehe, ich schon finde, dass es beiträgt zum so Gefühl des Filmes. Und mir das auch gefallen hat. Auch dadurch, dass du schon dich einhörst und hörst, dass die Leute unterschiedlich sprechen, eben diese unterschiedlichen Gruppierungen und so. Das fand ich auch interessant, aber ich denke, dass der Film genauso gut funktioniert, synchronisiert.
Okay.
Ja.
Jo, ja, also. Möchtest du noch Punkte geben?
Ich gebe 8,5 Punkte.
Das zeigt dann doch deutlich, dass man ihn wirklich sehen sollte.
Interessanter Regisseur auch. Ich habe gelesen, dass der, also ist in Beirut auch aufgewachsen und dann irgendwie in die USA migriert und hat dann irgendwie als Kameraassistent für Tarantino gearbeitet, unter anderem bei Pulp Fiction und was auch immer. Und ist dann wohl, also wenn das nicht Mythos ist, ist dann wohl nach dem 11. September zurück nach Beirut gegangen. Und arbeitet jetzt wieder in Beirut.
Krass.
Ja.
Okay. Ja gut, aber ist ja auch, also ob der Zusammenhang mit dem 11. September jetzt sein muss, aber in ein anderes Land gehen und sich dort ausbilden zu lassen von,
ja, genau.
Ob das jetzt einer der Besten ist, aber sicherlich auch einer da von den Stärksten, angesehensten bei vielen. Wie komme ich jetzt aus der Nummer wieder raus? Na, egal.
ja. Also ja, ich finde eben auch, dass in gewisser Weise der Film wahrscheinlich profitiert von dieser Perspektive, eben jemand, der durchaus aus Sicht der USA zum Teil auf sein Land geblickt hat oder auf die Region geblickt hat und dann wieder zurückgeht und eben der Film einerseits dir schon was erklärt, aber eben ohne quasi nur didaktisch in den Westen zu sprechen oder sowas. Also du hast gleichzeitig auch nicht das Gefühl, dass das jetzt nur ein Film ist, der das westliche Publikum belehren will oder sowas.
Okay.
Aber trotzdem schafft er es eben, dass man nicht verloren ist. Er erklärt einem genug, ohne zu didaktisch zu sein oder sowas.
Aber es ist jetzt nicht wie einer von diesen Filmen, die, ich weiß nicht, wir hatten neulich mal, glaube ich, Taxi Teheran oder sowas, der dann im eigenen Land gar nicht gezeigt werden darf, weil er da irgendwie unterm Radar rausgeschmuggelt werden musste, um dann international
gesehen
zu werden.
Nee, das nicht, aber umstritten ist der Film durchaus, also ich meine, der Film ist natürlich sehr kritisch und deswegen ist er durchaus auch im Libanon nicht nur auf Begeisterung gestoßen und sowas, aber ja, das ist, glaube ich, bei einem Film aus so einer spannungsgeladenen, ladenden Region, der versucht, sowas abzubilden, ist fast unmöglich, sich das anders vorzustellen, insofern, ja.
Okay.
Jo. Ja, das war's vom Affront.
Das war's vom Affront, genau.
Mhm.
Dann kommen wir zum Trinken, oder?
Denke ich mal, oder?
Ja.
Das ist ja.
Wer will anfangen?
Jetzt habe ich in meinem Kopf deinen Satz fertig gemacht. Jetzt kommen wir zur der Droge der Wahl und habe als Kapitelmarke der Droge der Wahl geschrieben. Der Droge der Wahl.
Trinkst du krass Droge der Wahl. So, ich trinke mal wieder ganz langweilig einfach mal Negroni, habe ich länger nicht gemacht.
Ach.
Eigentlich hatte ich vor, gestern Abend mir einen Cocktail zu machen und einen Film zu gucken. Mhm. Und dann bin ich beim Kind ins Bett bringen eingeschlafen und habe dann doch, weil ich gestern Papa allein zu Hause war, ich habe sich sehr, sehr lange geschlafen, weil es niemanden gab, der mich geweckt hat. Und dann bin ich irgendwann wieder aufgestanden und habe dann beschlossen, dass ich den Film trotzdem noch gucke. Ich lasse mir meinen Filmabend davon nicht kaputt machen. Und dann habe ich
wann?
Ja, sagen wir mal so, ich war noch knapp vor 5 wieder im Bett.
Was?
Ja, und da habe ich, eigentlich hatte ich auch Bock voll auf einen Cocktail gestern Abend. Dachte ich mir, so ein Fernsehabend mit einem Cocktail und einem Film, das könnte ganz gut werden.
Ja.
Aber Cocktail, das war dann um 3 oder so nicht mehr so.
Das war dann nicht mehr so angesagt, dann den Alkohol habe ich dann weggelassen.
Hast du einen kleinen Kaffee gemacht, beim Bäcker schon mal ein paar Brötchen geholt, gell?
Ja, so ungefähr. Ja, nee, ich kann ja nicht aus dem Haus gehen, wenn das Kind schläft, das geht
das,
ja nicht.
Ach ja, stimmt, das ist ja blöd.
Ja.
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 Aber ich bin.
Aber sonst wirst du wieder aufgeweckt, Bob, wenn du einschläfst, wenn das Kind.
Das machen wir irgendwie vorher ab, dass man dann sagt,
okay.
Bitte hol mich raus oder lass mich drin oder so, ja.
Ah, interessant, weil der Marc verschwindet ja eigentlich regelmäßig dann für den Rest der Nacht, wenn er die Lydia ins Bett bringt. Also, die Idee bin ich noch nie gekommen, dass ich ihm auch anbieten könnte, ihn wieder aufzuwecken oder sowas, aber.
Nee, das ist bei uns, das wird das vorher abgesprochen, dass es heißt, okay, bitte, ich hab noch was vor mit diesem Abend, bitte rette mich.
Ah, okay, ja.
Und dann schleicht der oder die andere dann regelmäßig mal rein und blickt mal so kurz, ob das schon.
Psst.
Ja, nee, man guckt halt erstmal, schläft das Kind. Ja, wenn das Kind noch nicht schläft, kannst du direkt wieder gehen, weil dann ist das noch nicht fertig. Und wenn das Kind schläft, dann manchmal liegt meine Freundin daneben mit so einer Leselampe und liest in einem Buch, dann weiß ich, okay, die ist wach, die brauche ich jetzt nicht retten, die liegt da freiwillig. Aber wenn sie dann da liegt und es so aussieht, als ob sie mit eingeschlafen ist, dann stummt man mal mit dem Fuß dagegen und dann.
Stummt man mal mit dem Fuß dagegen.
Schmeißt mir so einen Hausschuh hin. Komm, Kind, mach auf!
Ja, das Kind darf sie ja nicht wach machen. Du musst schon gezielt wecken. Ja. Insofern, das mit dem Fußstumpfen ist schon ziemlich effizient eigentlich.
Du wirst das alles noch lernen, Stefan.
Ja, ich sehe das auch kommen. Ja, ich war zu einer ähnlichen Uhrzeit im Bett wie du, Bob. Hatte aber da auch gar keine Lust mehr auf Cocktails, weil ich den ganzen Abend über Drinks gemacht habe. Es war mal wieder eine Cocktailfeier, wo ich cocktailmäßig unterwegs war. Deswegen habe ich auch heute keinen gesteigerten Bedarf, irgendwie mir jetzt noch einen Drink zu machen. Außerdem ist die Bar eh schon fast aufgeräumt.
Und also ich glaube, ich habe gestern Abend um 10 geschlafen oder sowas, weil ich so gebügelt vom Tag war. Ich tatsächlich. Allerdings habe ich, was ich ja sonst nie schaffe, also wenn ich normalerweise mich irgendwie so früh ins Bett lege, dann kann ich einfach nicht schlafen. Gestern hat es ganz gut geklappt, ich war ausreichend müde, aber dann war ich natürlich um 2 oder um 2:30 war ich wach und konnte dann auch erstmal nicht mehr wieder einschlafen.
Da hättest du mal einen Bob Film gucken können.
Das stimmt, das war.
Ideal.
Hätte ich mal dran denken können, aber nicht auf die Idee. Aber Gott sei Dank habe ich Freunde im Internet, die nie zu schlafen scheinen. Insofern kann man immer auch zwischen 2 und 3 mal online gehen und dann hängen die da rum. Ich weiß nicht so genau, wie sie es geregelt bekommen, aber ja.
Vielleicht kriegen sie nichts anderes Leute geregelt, außer das.
Wahrscheinlich. Aber
einfach mal Claudius Freunde beleidigen.
Do I look like I care? Nein. Also ich bin dann tatsächlich zwischen 2 und 3 mal auf Facebook gegangen und habe erfreut festgestellt, dass dort Menschen waren, mit denen ich mich unterhalten konnte, die nicht mal auf einem anderen Kontinent waren. Insofern.
Fantastisch.
Oh, okay.
Also ich habe gerade mal wieder ohne Jigger einen Negroni zusammengestümpert. Warum nehme ich eigentlich nie einen Jigger mit? Ich verstehe es nicht.
Das ist echt auch. Ja, oder naja.
Gut. Ja, aber wenn ich dann erstmal hier sitze, dann komme ich hier auch nicht mehr weg. Ja, nächstes Thema.
Ich trinke einen.
Ah, Entschuldigung, du hast ja gesagt, du trinkst nicht.
Ich trinke Bier.
Entschuldigung.
Ach, du trinkst ein Bier.
Ich trinke ein Glabsbräu. Habe ich, glaube ich, schon mal erzählt, dass sie noch übrig gebliebenen Reste von der Firmenfeier.
Also ich glaube, wirklich so zügelloses Rumgelaber in alle Richtungen hatten wir noch nie so früh in der Folge. Aber
Ach, klar. Also dann bist du meistens nicht dabei, weil du uns
da. Was, normalerweise haben wir doch so, normalerweise gibt es doch so eine Steigerung, dass es immer schlimmer wird gegen Ende. Aber
ja, und je mehr getrunken wird, umso
die
besser.
Die kann ja immer noch kommen, gell?
Ja, das, genau, der Steigerung steht nichts im Weg.
Genau. Okay, was haben wir denn noch?
Gut.
Also ich trinke natürlich wieder mal nur Wasser, insofern das können wir unter den Tisch fallen lassen. Mhm. Was steht denn noch auf der Liste?
Also ich hätte großes Superheldengekloppe anzubieten.
Sehr gut.
Also das ist das, was ich gestern Abend geguckt habe. Ich habe mir bei iTunes den neuen Avengers-Film Infinity War geklickt gegen Geld.
Alle, die das jetzt dem Bob nachmachen wollen, guck mal bei Amazon, da ist er im Moment 3 Euro günstiger.
Du willst mir sagen, dass ich einen 3 Euro schweren Fehler begangen habe?
Aber hallo!
Verdammt.
Du hast mir das nämlich heute Mittag gesagt. Ich habe das irgendwie bei wer streamt es, so, wo muss ich denn da jetzt hin? Und dann standen eben diese unterschiedlichen Preise. Da so, das muss doch ein Druckfehler sein. Das kostet doch immer das Gleiche bei denen oder irgendwie ein paar Cent Unterschiede.
Ja, da muss der Bob uns jetzt erstmal erklären, was da seine politische Agenda war bei dieser Entscheidung.
Die ganz einfach, die Tatsache, dass ich genau das gedacht habe, was Stefan denkt, die das kostet doch immer das Gleiche. Kostet immer das Gleiche und kostenlos gibt's den noch nicht. Dazu ist er einfach zu neu. Also nehme ich ihn direkt an der Stelle, wo ich ihn das erste Mal unter den Cursor kriege, wird da drauf geklickt. Ich habe da gar nicht geguckt, außerdem, ich gehe doch nicht nachts um 3 auf wer streamt das. Ich meine, da hängen am Ende noch Leute rum, mit denen ich chatten muss.
Gibt's die da auch schon?
Keine Ahnung, die verfolgen dann überall hin.
Ich versuche da immer nur dieses Netflix anzuchatten, aber es wird irgendwie nichts draus. Hm.
Naja, gut. Ja, also dann habe ich das geguckt und warum geht's? Also wir haben natürlich wieder die Avengers, wobei diesmal erweitert sich das, also wenn man jetzt so zurückdenkt, Age of Ultron und so und die ganz frühen Avengers-Filme, da war das ja immer so auf der Erde oder im angrenzenden Weltall. Und jetzt ziehen wir doch deutlich größere Kreise. Tauchen nicht nur die Guardians auf, die wir aus separaten Filmen natürlich auch kennen und die eigentlich keine Avengers sind, aber irgendwie jetzt hier auch reingehören. Spider-Man taucht auf.
Oh Gott, das wird mich ja.
Und jetzt der böse, große Gegner ist jetzt sozusagen das, was sich in den vergangenen Avengers-Filmen schon immer angedeutet hat. Thanos. Thanos möchte diese Infinity-Steine unter seine Kontrolle bringen und darum geht es in diesem Film. Gleich am Anfang des Films hat er, glaube ich, den zweiten in die Hände bekommen. Und wir sehen, wie sowohl Thor ihm sehr unterlegen ist, als auch der Hulk ihm eigentlich nicht viel entgegenzusetzen hat. Und das gibt so ein bisschen Gekloppe und dann gehen wir zurück auf die Erde und dann fängt das langsam an, dass wir an allen möglichen Fronten Leute zusammensammeln, also auf der Erde, die Avengers sind so ein bisschen verstreut und reden teilweise nicht mehr miteinander und müssen sich wieder finden. Und dann haben wir im All trifft Thor auf die Guardians und die lernen sich kennen und machen da irgendwas und dann immer wieder schalten wir mal zu Thanos, wie der da so seinen diabolischen Plan weiter vorantreibt und Landtag taucht noch auf. Also es ist das große Zusammenrühren von allem, was wir in letzter Zeit aus dem MCU gesehen haben. Und ja, Thanos' Plan ist im Wesentlichen
was ist denn,
diese Steine, ganz kurz, diese Infinity.
Was ist denn MCU?
Das Marvel Cinematic Universe.
Oh, verdammt. Ja, okay. Ich habe nicht gefragt.
Schneid's raus.
Doch. Doch, doch.
Also, hier wird jetzt alles miteinander verrührt und Thanos' Plan ist, er möchte diese Infinity-Steine alle unter Kontrolle bringen und möchte damit ein Gleichgewicht im Universum wiederherstellen, und in seiner Welt ist das so eine Art Euthanasie für die Hälfte der Universumsbevölkerung, weil da ist dann so eine ganz vorsichtige Wachstums- und Überbevölkerungs- und Kapitalismus-Wachstumsideologie-Kritik drin verpackt, in dem Sinne, dass es heißt, so ja, wir sind immer alle zu viel und wir verbrauchen zu viel und die Welten geraten aus dem Gleichgewicht, und die Lösung, die er anbietet, ist, wenn er alle vier Steine hat, dann schnippt er mal mit dem Finger und dann sterben einfach random, zufällig 50% aller Personen. Menschen sind es ja nicht nur, es sind ja auch irgendwelche anderen Aliens, also Entitäten, sterben einfach, und dann ist die Überbevölkerung erstmal vorübergehend gelöst. Darüber, dass das nur so ein temporärer Fix ist, wird nicht weiter geredet. Aber für den Augenblick ist dann ja erstmal wieder alles gut. So sieht er das zumindest, und das ist sein Plan, und den gilt es natürlich zu verhindern. Und ja, und dann geht das halt los, ja. Also auf der einen Seite muss ich Thor irgendwie einen neuen Hammer besorgen an irgendeinem komischen Stern, wo irgendwelche Zwerge irgendwas schmieden wollen, und auf der Erde ist großes Gekloppe und die ganzen Henchmen von Thanos sind immer ständig überall unterwegs und jeder kann irgendwie total abgefahrene Sachen, und irgendwelche komischen Wölfe graben sich unter irgendwelchen Schutzschilden durch und machen irgendwas, und es ist ein gigantisches Snooze-Fest. Ich bin fast eingepennt, also nicht nur, weil es spät war, sondern weil das unglaublich ermüdend ist. Dieser Film geht 2 Stunden 45 und es hat mich komplett kalt gelassen. Also wirklich, dieser Bösewicht ist okay, der ist hinreichend böse mit seiner komischen Euthanasie-Agenda da, aber der ganze Rest, wer da mit wem und diese ganzen coolen Sprüche, wenn sich dann Star-Lord mit Thor ein pseudo-lustiges Schlagabtausch liefert, das ist so blöd, so ermüdend. Ich saß da davor und dachte mir, okay, das war die Line, wo ich hätte lachen sollen, aber nicht lachen müssen, weil war nicht lustig. Und dann gibt Star-Lord noch so einen zurück, und dann trifft er auf Iron Man, und dann zwei Großmäuler müssen sich jetzt den gegenseitig hochschaukeln, und in so ein paar Szenen habe ich wirklich, also kennt ihr das, wenn man in so ein Meta-Ding schaltet und sich fragt, was denkt Mark Ruffalo wohl gerade in seinem Kopf, während er diesen Schwachsinn sagen muss? Und wenn man sich bei solchen Gedanken erwischt, dann ist eigentlich schon zu spät für den Film. Also ich konnte keinerlei Feuer in mir für diesen Film entfachen. Und die Action ist ohrenbetäubend und dauerhaft. Es gibt ganz wenige Szenen, wo mal so dieses Avenger-typische, dass sie sich untereinander so ein bisschen anfrotzeln. Das gibt's eigentlich fast nicht mehr. Fand ich zugegebenermaßen im ersten Avengers auch irgendwie sehr anstrengend, dass sie dauernd versucht haben, sich gegenseitig zu übertrumpfen, und dass es eigentlich gar nicht gegen die Gegner ging, sondern oft gegeneinander. Das ist jetzt aber komplett weg, aber auch so weit weg, dass es auch so diese Interaktionen gibt's eigentlich ganz wenige nur noch, und wenn, dann sind es so im Kampf oder so, dass man irgendwie sagt, so hey, cooler Move oder so, ja, und dann ist irgendwie, dass man sich da nochmal so ankumpelt. Und dann gibt's noch ein paar wenige Szenen, so gerade bei den Guardians im Raumschiff, wo noch ein bisschen so Zwischenmenschliches passiert, wo nicht ohrenbetäubender Lärm herrscht, weil gerade Krieg ist.
Ja gut, aber wenn du dauernd von jedem Einzelnen, der da mit rumturnt, die Geschichte erzählen musst von, weiß ich nicht, Iron Man und Black Panther und ich krieg die überhaupt kaum zusammen.
Ist fast egal, wen du nennst, außer Batman sind sie alle dabei.
Echt?
Also außer die, wenn ja, ich jetzt sage, außer DC, dann ja, egal.
So viel, aber ja, ich weiß, was du meinst.
Aber wenn du jetzt irgendeinen Namen nennst,
ich habe jetzt drauf gewartet, dass der Stefan jetzt irgendjemand aus DC nennt.
Ja, ne, ich hätte jetzt so, zur Sicherheit irgendwie Tim und Struppi gesagt, weil ich weiß, da bin ich auf der ganz falschen, da wisst ihr aber auch, dass ich das falsch meine. Genau. Da muss ich aber ja irgendwie dauernd irgendwie den zeigen, dann macht der was, dann macht der was, dann trifft der den, dann kommt hier wieder einer von den Bösen, dann trifft der andere Böse den. Puh, ja, da reichen 2,5 Stunden. Also da kannst du eine geile Serie draus machen, oder?
Bin ich sicher, ob das jetzt vielleicht als so eine Art letzter Film gemeint ist oder so, weil
kaum.
Das kann ich mir auch nicht vorstellen, aber
wie Geld.
Aber das Ende ist so weird und an vielen Stellen so endgültig, ohne jetzt zu spoilern, dass man an vielen Stellen denkt so, okay, wie wollen sie von da aus weitermachen?
Das ist nicht der erste Film.
Nee, mit Sicherheit nicht, weil das
große, kannst ja die, große Melken kannst ja die, hat das gerade erst angefangen.
Wollte gerade sagen, du kannst die Kuh ja nicht schlachten, aber es fühlt sich so an wie so ein großer Showdown mit einem wirklich sehr weirden Ende. Ich hätte nicht gedacht, dass der so ausgeht. Insofern, okay, vielleicht haben sie einen großen Plan, was der nächste Film dann macht. Ich bin nicht sicher, ob ich da noch teilnehmen werde. Wahrscheinlich schon, weil man kann ja dann doch wieder nicht anders, aber es ist.
Also ich habe ja schon vor einiger Zeit das Interesse verloren und bin ehrlich gesagt jetzt vollkommen raus. Und alles, was du sagst, klingt wie justifying all my prejudices. Wirklich so, dass ich denke, okay, wirklich, mir fällt kein Grund ein, warum ich da jetzt nochmal einsteigen sollte. Ich sehe allerdings auf IMDb, dass der im Moment 8,5 Punkte hat dort. Wie kommt das denn zustande?
Ja, das,
wer sind denn diese vielen Leute, die das jetzt fantastisch fanden?
MCU-Nerds. Also ich kenne solche Leute und die feiern ja. Das, die feiern einfach diesen, die feiern das Zusammentreffen mit ihren Helden und die feiern diese unfassbare Action. Oh, das sind dieselben Leute, also das will ich jetzt nicht alle in einen Topf werfen, aber Transformers sind dieselben Typen. Die das
wirklich? Merken.
Ja, es ist halt Dauerbombast, 120 Minuten oder wahrscheinlich einfach 160 Minuten Dauergebrüll, dass sich die Leinwand anschreit und dazwischen ist mal 5 Minuten irgendwie, weiß nicht, Dave Bautista macht einen blöden Spruch und
dann noch ein paar Kalendersprüche wahrscheinlich.
Und die andere ist nicht blau, sondern grün. So. Und
ja. Aber zum Vergleich. Der letzte Transformers hat auf IMDb 5,2 Punkte.
Okay, dann sind sie vielleicht also, zur Vernunft gekommen.
Wo ist denn das Gegengewicht? Also ich meine, ich verstehe einfach nicht, wie der so eine hohe Bewertung bekommt, weil den haben ja ultra viele Leute gesehen insgesamt. Und irgendwo muss ja dieser Enthusiasmus, also nicht, dass ich dir nicht glaube, weil, wie gesagt, das, was du sagst, entspricht vollkommen meinen Vorurteilen. Aber irgendwie finde ich es doch
verblüffend. Also ich glaube auch, dass ich bin ja jetzt kein Hardcore-Marvel-Fan, ne? Ich gucke das ganz gerne mal so, aber ich bin da jetzt nicht ultra tief drin. Aber dann doch, ja, tief genug, dass ich die meisten von diesen Figuren kenne. Nicht alle. Also ich habe zum Beispiel Black Panther nicht gesehen, aber ich habe alle anderen Avengers-Filme davor gesehen und die meisten von denen so rechts und links. Und das ist natürlich ein unfassbares Star-Aufgebot. Das war ja bei Avengers schon immer so. Und jetzt, wo jetzt dann natürlich noch hier mit Doctor Strange dann Benedict Cumberbatch dazukommt und wo eben über diese Guardians of the Galaxy dann eben noch Dave Bautista und Zoe Saldana und so, die kommen ja dann alle noch da wieder mit rein. Hast du halt und dann Groot und ich weiß nicht was alles. Also da sind ja unglaublich viele Figuren, die entweder von absoluten Stars gespielt werden oder total liebenswert sind. Und im Grunde ist da alles vorhanden, was man mögen könnte. Aber das wird so überfrachtet und es ballert dich so zu und es ist so inhaltsleer und stumpf, dass ich dann am Ende da sitze und mir denke, ja okay, alles ab. Er hat nichts getroffen. Pech gehabt, so, ja. Ist, ja, vielleicht gibt es aber auch andere Leute, die einfach aus diesen Dingen, die ich jetzt aufgezählt habe, die positiv hätten sein können, die auf die Leute einfach so wirken und dass das dann total positiv wahrgenommen wird. Alle Stars da, alle Lieblingsfiguren da und 2 Stunden 40 Minuten bin ich mit denen und alle sind sie und in jeder Szene sind alle meine Lieblingsfiguren. Super, aber wirkt halt bei mir nicht und ja. Keine Ahnung.
Okay, interessant.
Und ich bin das möchte ich dazu sagen, auch wenn ich den bis 5 Uhr oder sowas geguckt habe, ich bin die ganze Zeit wach gewesen, ich bin nicht eingeschlafen, ich habe da gesehen, ich habe den aufmerksam geguckt, ich habe alles verfolgt. Boah,
krass, das hatte ich ja schon wieder vergessen, dass wir uns ja hier irgendwo in der Nacht zwischen 3 und 5 befinden. So.
Ja, aber wirklich, ich bin da nicht eingepennt, ich wollte den gucken, ich wollte den sehen, ich wollte den mögen eigentlich vielleicht sogar, aber es ist mir nicht gelungen.
Genau, dir war eigentlich von vornherein klar, dass du den Film mögen würdest. Sogar so rum, oder?
Ja, ich habe die anderen, also zu Age of Ultron bin ich ja noch ins Kino gegangen.
Ja, genau,
meine ich doch. Und fand das auch gut, ja. Aber also ich fand ihn jetzt nicht vorbehaltlos gut und nicht den besten Film aller Zeiten, aber ich bin da freiwillig reingegangen und ich habe das hinterher nicht bereut, die Kohle ausgegeben zu haben und ich wäre wahrscheinlich jetzt auch in den reingegangen, wenn jetzt nicht mit Kind und so das alles schwieriger wäre. Aber hat halt nicht funktioniert.
Tja.
Naja.
War wohl nix.
Dann also, lassen wir es dabei.
Avengers und, Infinity War eher nicht.
Zumindest für mich eher nicht, nee. Und Claudia hat ja auch schon abgewunken.
Ja, also ich bin ja, mich hat ja schon der zweite Iron Man gelangweilt und also ich bin schon sehr viel früher ausgestiegen im Prinzip. Und für mich macht einfach dieses Konzept, dass jetzt immer noch mehr von denen in einem Film sind, das ergibt für mich überhaupt keinen Sinn. Kann ich mir nicht vorstellen, inwiefern das für mich die Sache verbessert, aber ja.
Ja, ich glaube, mir wird es so gehen, dass ich einfach jemanden bräuchte, der neben mir sitzt und bei jedem Auftauchen von einer Person mir erstmal erklärt, wer das ist. Weil diese ganzen Hintergrundgeschichten, die man vielleicht, okay, an die Hintergrundgeschichte von Iron Man kann ich mich erinnern und an Spider-Man kann ich mich auch noch erinnern. Aber wie jetzt Groot im Verhältnis zu Thor, im Verhältnis zu Superman zu bewerten ist, das wird schwierig für mich.
Also Superman gehört nicht dazu und
ja, Groot, dann nimm ihn jemand anders, ist mir egal. Aber
Groot und Thor, hast du was angesprochen, die verbindet jetzt dann ab diesem Film was ganz Spezielles, was ich aber nicht spoilern darf.
Okay. Ja, aber sie...
Das lese ich dann gleich im Internet.
Kann ich dir nach der Aufnahme sagen.
Nachts im Internet noch Sachen erzählen.
Auf Spoilersuche. So.
Genau.
Na gut. Ja, nee, dann nicht.
Sehr schön. Okay.
Gut. Also die horrenden Kosten bei iTunes, das kann ich mir jetzt schon mal sparen.
Ah, puh, genau. Geld gespart. Alle anderen geht, wie gesagt, geht's woanders günstiger.
Gut.
Du hast noch
ein Döner gespart.
Genau. Du hast noch günstiger Kino geguckt. Du hast nämlich auf Netflix den Film Hold the Dark geschaut.
Richtig. Der deutsche Titel ist Wolfsnächte.
Wolfsnächte.
Ja, der ist am 28. September auf Netflix angelaufen. Also dort quasi zuerst. Und zwar ist das der aktuelle von Jeremy Saulnier, von dem der Bob in der Folge 366 Blue Ruin besprochen und für relativ gut befunden hat, den ich übrigens auch ziemlich gut finde. Ziemlich
hart. Ein Gemetzel, ja, ziemlich hart, ja.
Ja. und eben den Regisseur hatte ich schon so dann auf der Liste von Leuten, ja, die man mal im Auge behält, weil es schon sehr eigen wirkt, was er vorher gemacht hat und irgendwie interessant und so. Ja, und jetzt haben wir diesen Film, Hold the Dark. Die Hauptrollen werden gespielt von Jeffrey Wright, Alexander Skarsgård und, wie heißt die junge Dame, Riley Q. Weiß nicht so genau, wie das ausgesprochen wird. Und zwar, wir sind in Alaska. Es, am Anfang des Filmes, also wir leben da quasi in so einem Dorf oder was auch immer, eine Siedlung, die eben wirklich so am Rande der Zivilisation oder schon darüber hinaus existiert. Und es kommen mehrere Kinder zu Tode, die werden von Wölfen getötet. Kinder heißt das Wort. Und Jeffrey Wright ist so ein Wolf-Experte, der hat so ein Buch geschrieben über Wölfe und hat da wohl auch eine persönliche, also ganz persönliche Geschichte zu und so weiter. Und er wird jetzt von einer Mutter, von einem Kind, was getötet wurde von Wolf, wird er quasi zu Hilfe gerufen, da nach Alaska, dass er quasi was macht oder die Wölfe umbringt oder irgendwie sowas in der Art. Fährt er dort nach Alaska und da stellt dann fest, dass das alles vielleicht doch ein bisschen, ja, weniger, es geht weniger nur um die Frage, warum machen das jetzt die Wölfe oder was da eigentlich passiert, sondern man merkt ganz klar, ganz schnell in dieser Siedlung, dass es so, ja, die sind eben, wie gesagt, über die Grenzen der Ränder der Zivilisation hinaus. Und es gibt dann eben so, deswegen auch Hold the Dark, gibt so eine Dunkelheit unter diesen Bewohnern auch. Also irgendwie vieles liegt da im Argen und passieren seltsame Dinge und die Leute sind nicht so, wie wir das vielleicht jetzt von unserem Nachbar gewohnt sind. Bemerkenswert für mich schon, also sagen wir mal, das ist der erste Punkt, wo ich gewisse Zweifel an dem Film bekommen habe, nämlich, dass Jeffrey Wright nach Alaska fährt und sich dann erstmal von der Dame, bei der er dann da hausiert, richtige Schuhe und Jacke und sowas ausleihen muss, weil ihm als Wolfsexperte offensichtlich nicht klar war, dass es in Alaska dann möglicherweise kalt ist.
Das ist aber auch überraschend.
Es gibt so ein paar Punkte, wo du denkst so, okay, gut. Ja, und ansonsten ist es dann so, letztendlich geht es, also während man am Anfang denkt, es geht quasi um diese bösen Wölfe, letztendlich geht es in dem Film dann doch eher um die Dunkelheit in den Menschen. Und vielleicht auch, was Menschen mit Menschen passiert, wenn sie eben an so einem lebensfeindlichen Ort leben.
Aber das ist schade. Ich hatte jetzt die Lösung. Ich hätte jetzt Liam Neeson, The Wolf Puncher,
Grey genau.
reingeschickt. Ja,
ich dachte mir schon, dass du den als nächstes vorschlägst. Aber der kann hier eigentlich nicht weiterhelfen.
Ja, verdammt.
Nicht so wirklich. Und was dann passiert, ist letztendlich sehr, also ich mein persönliches Fazit ist, dass der Film nicht gut ist. Und dass er eigentlich ziemlicher Murks ist. Ich kenne ein paar Leute, die ihn viel besser, etwas besser finden als ich. Und deren Argumentation ist in der Regel, dass es eine Allegorie ist. Und dass der Film uns eben was viel Tieferes und Allgemeineres und Düsteres über Menschen mitteilt und sowas. Aber ich finde ehrlich gesagt, dass alles, was der Film dir zeigt, wenn du sagst, das ist eine Allegorie, dann bleibt immer noch die Frage, eine Allegorie für was denn genau und was zeigt er mir denn wirklich und was ist denn nur so hineingeheimnist oder die Dinge, die dann dort passieren, was ist denn diese tiefere Bedeutung und inwiefern ergibt das eben Sinn oder wie auch immer. Der Film ist ziemlich brutal, auch diesmal ist es so, dass du doch einiges zu sehen bekommst. Was mich ehrlich gesagt nicht so sehr schockiert hat, wie man erwarten könnte, sondern mich hat der Film auf weite Strecken eher gelangweilt, weil ich relativ früh so raus war und das Gefühl hatte, ich glaube dem Film nicht, ich glaub nicht an diese Figuren, ich sehe nicht, was der Film bewirken will, und dann ist halt viel Gewalt, auch nur viel Gewalt, ja? Dann ist es halt, hat das nicht irgendwie, löst das nicht bei mir nicht notwendigerweise was aus. Also ich habe es nicht mal geschafft, irgendwie empört zu sein oder irgend sowas in der Art, sondern es war dann einfach irgendwann für mich eher langweilig und ein bisschen sinnlos. Insofern, bei allen hohen Erwartungen, die der Film bei manchen Leuten zumindest ausgelöst hat, die jetzt eben auf diesen Film von diesem Regisseur gewartet haben, ich finde, der Film ist Murks. Ja. Ich würde ihm so 5 Punkte geben, weil er zum Teil ganz nett anzuschauen ist, ein paar ganz gute Darsteller hat, allerdings auch nur eine einzige Figur, die ich wirklich als echte Person wahrgenommen habe, von einem Schauspieler namens James Batch Dale gespielt. Das ist die einzige Figur, der ist dort der, keine Ahnung, Sheriff oder was, von der Polizei. Der ist der Einzige, dem ich wirklich geglaubt habe, alle anderen eigentlich nicht. Der Film hat ein paar ganz nette Anteile, aber ich finde, er ist missglückt. Leider.
Schade.
Okay. Wie bist du darauf gekommen, diesen Film zu schauen? Also wenn ich jetzt da diesen Anriss-Text gelesen hätte, ich für mich hätte kein großes Interesse gehabt. Ich hätte auch nicht gedacht, dass einer von euch sich dafür interessieren könnte. Deswegen finde ich spannend.
Ja, also eigentlich auch eben, weil der Regisseur eben für mich jemand war, von dem ich so das Gefühl hatte, könnte sein, dass da in den nächsten Jahren was Interessantes nachkommt.
Ah, oh, okay.
Jemand, der eben harte, aber ungewöhnliche Filme macht.
Mhm.
Und der eben jetzt für die, für Blue Ruin vor allen Dingen eben doch so viel Applaus bekommen hat, dass man das Gefühl hat, okay, entwickelt er sich auch und bekommt jetzt Möglichkeiten, die er vorher nicht hatte und sowas. Also daher kam das, war aber auch ein Film, der jetzt im Rahmen meines Filmclubs besprochen wurde. Allerdings, wir waren uns so einig, dass wir ihn sehr gerne sehen wollen und zwar direkt sehen wollen in dem Moment, wo er jetzt auf Netflix rauskam.
Mhm.
Also ich glaube in der ersten Woche, in der zweiten Woche.
Okay.
Und waren dann doch, also waren auch überwiegend eher enttäuscht.
Mhm.
Ja.
Führst du da so eine Excel-Liste von zu beobachtenden Regisseuren oder ist es all in your head?
All in my head, ja. Nee, es gibt einfach Leute, an die ich immer mal denke, wo ich dann auch immer mal nachschaue, ob sie inzwischen was Neues gemacht haben oder.
Weil ich hätte durchaus Blue Ruin auch als einen, wo du den jetzt angesprochen hast, ich wusste sofort wieder, was das für ein Film war. Ich sah sofort wieder in meinem Kopf Bilder vor mir. Aber ich hätte den Namen vom Regisseur und dass ich den beobachten möchte, nicht mehr auf der Pfanne gehabt. Also finde ich jetzt beeindruckend, dass du das irgendwie so alles auf dem Zettel hast.
Ja, also in dem Fall ist es mit Sicherheit auch so, dass ich nicht in jedem Monat der letzten Jahre den Namen sofort gewusst hätte. Aber ich habe eben immer mal mir überlegt, was macht denn der mit Blue Ruin, und habe dann eben immer wieder nachgeschaut oder so.
Ja, genau, dieser Moment fehlt mir dann.
Ja. Ja, aber dann ist es ja auch in der Regel so, wenn auf Netflix irgendwas relativ groß angekündigt wird und es dann eben schon so bei Leuten, die in diesem Segment sehr interessiert sind, so ein Buzz gibt, dann wird ja schon immer wieder erwähnt, das ist der von Blue Ruin und so, dann bekommt man das ja schon.
Ja, das stimmt, ja. Ja.
Kommt drauf an, wie viel man sich mit so Netflix-Junkies unterhält.
Ja.
Jo. Also, nein, eher nicht. Leider.
Ja, rote
haben,
Tag.
Haben wir noch was Besseres in der Show?
Das, oh ja, definitiv.
Das sehen wir jetzt, genau, der Robert hat nämlich noch Arrival geschaut.
Ja, ich hatte da noch eine Bildungslücke zu schließen. Und ja, Arrival. Dieser fantastische Science-Fiction-Film von Denis Villeneuve, in dem es um die Ankunft von Außerirdischen geht. Und die landen mit solchen ja, wie nennt man das? So Dinger, die aussehen wie so, ich glaube, sie nennen sie Muscheln oder sowas, ne? Ich weiß jetzt gar nicht mehr das Wort, was sie dafür gefunden haben.
Ja.
Also es sind so ovale, längliche Dinger von der Größe von 6 Hochhäusern, die irgendwie zu, ich glaube, 12 Stück oder sowas auf der Erde landen, an 12 verschiedenen Orten, so schön verteilt über die Erde. Also jeder Kontinent kriegt da so ein paar von ab. Und dann stehen die da und erstmal machen die nichts. Und jedes Land darf sich dann selber überlegen, wie es jetzt damit umgeht. Und wir begleiten eine Linguistin in Amerika sie darf eben in diese Muschel reingehen. Also das ist natürlich alles vom Militär ganz abgeschirmt und so, und sie wird dann eben angefragt und da reingeschickt und soll dann eben versuchen, dort eine Kommunikation aufzubauen. Die anderen Länder auf der Erde scheinen Ähnliches zu tun, aber wie das dann so ist, natürlich ist man sich mit den Chinesen nicht grün und mit den Russen sowieso nicht, und insofern ist Kommunikation am Anfang vielleicht noch ein Thema, am Ende dann vielleicht irgendwann nicht mehr. Und diese Kommunikation mit den Aliens ist sowieso komplett kompliziert, weil die sprechen offensichtlich keine Sprache in dem Sinne, wie wir sie verstehen würden, also wie wir jetzt eine Sprache definieren würden, sondern die haben solche Symbolsprachen, und ich will jetzt auch gar nicht in die Details gehen. Jedenfalls Kommunikation ist schwierig, und deshalb braucht man diese Linguistin, und da hat dann noch ein Mathematiker dabei oder Physiker oder sowas, der so ein bisschen so diesen wissenschaftlichen Aspekt so ein bisschen abdecken soll, und die Linguistin, die eben so die die Kommunikationsseite und die das versuchen rauszukriegen, was könnten die meinen, wenn sie irgendwie irgendwelche Zeichen an die Scheibe schreiben. Also ist dann so ein Zusammentreffen ständig zwischen den Aliens hinter einer Scheibe und unseren Menschen auf der Vorderseite der Scheibe, und da wird dann eben versucht, alles Mögliche auszuprobieren, um zu kommunizieren. Und der Film wirft dann eben Fragen über Kommunikation auf und über bisschen was auch übers Leben an sich und über die Frage, warum wir Menschheit uns nicht so richtig einig sind als Ganzes. Es ist spannend, mit rauszukriegen, wie das einfach abläuft und wie so nach und nach sich so Erkenntnisse einstellen, und auch wir als Zuschauer werden so ein bisschen mitgefordert zu verstehen, was der Film uns eigentlich erzählen will und wie wir das alles zu verstehen haben und was da wie ist oder nicht ist oder nur so scheint, wie es ist. Und das ist einfach ein toller Science-Fiction-Film, der entgegen der in allermeisten Science-Fiction-Filmen nahezu vollkommen ohne Gewalt auskommt. Es wird, glaube ich, es gibt eine Explosion, es wird in einer Szene mal geschossen, aber das ist auch nur so, es findet nur so in unserem Audio-Hintergrund statt, also wir sehen das nicht mal.
Ist nicht zentraler Punkt.
Überhaupt nicht. Und also ein Science-Fiction-Film komplett ohne Action-Szenen und trotzdem total spannend. Fantastisch. Inszeniert, fantastisch von den Bildern, also Denis Villeneuve auch wieder hier, wir hatten ja in Sicario auch, glaube ich, in einem der Sneakpots, der auch sehr bildgewaltig war, gut, das war Roger Deakins dann an der Stelle, aber auch hier, ich weiß jetzt gerade den Namen des Kameramanns oder Kamerafrau nicht, habe ich jetzt gerade nicht auf der Pfanne, aber auch der ist sehr, sehr visuell, sehr bildgewaltig, und aber auch vom Schnitt zum Beispiel, gleich am Anfang die Sequenz, wenn diese Aliens landen, gibt es so eine Szene, sie ist Professorin an der Uni und lehrt da eben Linguistik und geht dann in so einen Hörsaal und die Schüler oder die Studenten wissen in dem Augenblick schon, dass da irgendwas passiert ist auf der Erde und sie weiß es nicht, weil sie hat es irgendwie nicht mitbekommen in dem Augenblick und dann bitten die Studenten sie, das ist gleich die zweite oder dritte Szene, das ist jetzt kein Spoiler, bitten die Studenten sie, machen Sie doch mal bitte den Fernseher an, Frau Sowieso. Und sie macht den Fernseher an und wir hören nur den Ton und sehen quasi die Subjektive des Fernsehers auf sie und den Hörsaal hinter ihr. Und wir sehen ihre Reaktion in ihrem Gesicht und die Reaktion des Hörsaals, aber wir sehen eben nicht, was auf dem Fernseher ist. Wir sehen nicht, was da passiert. Und wir hören nur den Ton des Fernsehers. Und solche Momente sozusagen indirekt zu spiegeln, was passiert hier gerade. Sowas benutzt der Film noch an vielen, vielen anderen Stellen im Verlauf der Erzählung. Und das ist total toll gemacht, einfach von der Art, wie der von der Story, aber auch eben vom Visuellen erzählt ist, wie er geschnitten ist, wie die Geschichte doch nicht so ist, wie sie am Anfang scheint, dass sie ist, und eben dieses Miträtseln. Was ist denn jetzt mit diesen Aliens? Und was würde das wirklich mit der Menschheit machen, wenn einfach 12 komische, riesige Muscheln plötzlich auf der Erde stehen würden und würden sagen, ja, hier sind wir jetzt, nun komm mal klar.
Schönen guten Tag, wie geht's denn?
Genau, und dann ist es sofort Riot und Looting und überall, ja, also das, da sind so viele Dinge drin, über die man mal nachdenkt und über die der Film anregt, darüber nachzudenken, und das eben so toll erzählt. Wahnsinnig gut. Also total begeistert, dass ich den so lange vor mir hergeschoben habe. Kann ich jetzt nicht mehr verstehen. Toller Film. Wirklich toller Film.
Ja, ich finde den auch super. Ich habe vor kurzem Blade Runner 2049 nochmal gesehen und fand ihn besser als letztes Jahr. Wenn ihr jetzt die letzten 5 von Villeneuve ranken müsstet, wenn ihr die alle gesehen habt, zwar Blade Runner, Arrival, Sicario, Enemy und Prisoners, wie würdet ihr vorgehen? Was wäre der beste für euch von denen, die ihr gesehen habt?
Enemy und Prisoners nicht gesehen. Prisoners steht immer noch auf meiner Liste. Ich schiebe ihn immer vor mir her, weil ich das Gefühl habe, das ist bestimmt irgendwie ganz schwer und ganz schlimm.
Das ist auch.
Ja. Insofern, das kann ich noch nicht beurteilen. Ich habe Sicario in total guter Erinnerung, vor allen Dingen visuell.
Den haben wir in der Sneak gesehen, Bob, oder?
Den haben wir in der Sneak gesehen, ja. Also diese Nachtkameraaufnahmen aus dem Helikopter so rüberfliegend über die Grenzregion und dazu diese wabernden Bässe, das ist immer noch in meinem Kopf drin irgendwie.
Ja.
Insofern, Blade Runner 2049, ich hatte ihn damals, glaube ich, so halbwegs gemocht, aber ich würde ihn vielleicht sogar knapp hinter Sicario setzen. Und jetzt Arrival ist bei mir noch so frisch und deshalb steht er im Moment ganz oben, aber es fällt mir schwer.
Ich finde es auch nicht einfach. Aber Stefan, was ist dein?
Ich glaube, ich hätte auch die gleiche Reihenfolge. Ich kenne die anderen beiden, also Prisoners und Enemy, meine ich auch nicht. Kann aber sein, dass ich die irgendwie gesehen habe und vergessen oder so, aber ich meine, ich habe die beiden nicht gesehen. Ich habe Blade Runner in immer schlechter werdender Erinnerung.
Ha, interessant.
Also, wenn mich jetzt jemand fragen würde, so spontan hier, wie ist dieser neue Blade Runner, kann der was, du guckst doch alle Filme, wird man ja manchmal angesprochen, wenn man so einen Podcast macht. Und dann, also ich würde abraten mittlerweile. Aber ich weiß schon gar nicht mehr. Ich meine, ich hätte ihn nicht so schlecht bewertet, als ich ihn damals gesehen habe, dass ich nicht total begeistert und geflasht gewesen bin. Das weiß ich noch. Aber mittlerweile, ich habe jetzt auch gar nicht mehr Interesse, den nochmal zu gucken. Während Arrival jetzt eben der Bob davon erzählt, also ach ja, das wäre eigentlich mal was, das kannst du mal wieder gucken. Und auch Sicario, der jetzt so langsam aus der Erinnerung verschwindet, würde ich auch auf jeden Fall wieder gucken. Blade Runner, brauche ich nicht. Wie geht's dir?
Also ich glaube, ich bin inzwischen sogar der Meinung, dass Sicario der Beste ist von diesen fünf. Und Blade Runner fand ich jetzt, wie gesagt, besser als letztes Jahr. Ich fand letztes Jahr auch nicht ultra schlecht, aber hat mich jetzt nicht so begeistert. Fand jetzt mehr Interessantes dran. Ich glaube, meine Reihenfolge wäre momentan Sicario, Enemy, weil ich den wirklich seltsam und sehr interessant finde. Und dann fällt es mir echt schwer, mich zwischen Arrival und Blade Runner zu entscheiden. Also, ja, und Prisoners wäre der fünfte. Aber ich finde insgesamt, dass es wirklich fünf beeindruckende Filme sind. Also der hat einen ganz schönen Lauf, der gute Herr Villeneuve. Mhm, und jetzt kommt Dune als nächstes. Krass.
Oh ja, oh, da freue ich mich so sehr drauf. Ja. Also ich bin ja ganz großer Dune-Fan, sowohl was die Filme angeht, als auch die generell die Geschichte. Ich habe die Computerspiele damals durchgesuchtet. Und wirklich, also ja, also ich...
Das ist bei uns auch so, zwischen Marc und mir, das ist so ein seit 10 Jahren Running Gag, dass immer wieder einer sagt, Dune, Arrakis, der Wüstenplanet. Das geht bei uns auch runter. Deswegen, wir freuen uns auch sehr auf Dune.
Atreides, Harkonnen, ja, Fremen, alles. Ja, es muss, also ich bitte. Ja, insofern, wenn da jetzt auch nicht mehr Sting und Patrick Stewart und ich weiß nicht, wer noch alles drin rumläuft, dann ist das eben so. Aber ich möchte das bitte wieder haben, auch wenn es nicht von David Lynch gemacht ist.
Also man kann das jetzt irgendwie, also jetzt so nach diesem Film kann ich irgendwie einfach gar nicht glauben, dass mich das nicht anspricht. Irgendwie gehe ich davon aus, irgendwie wird es mich auf jeden Fall ansprechen, insofern. Ja. Ja, gut im Geschäft.
Und Würmer und so weiter.
Herr Villeneuve.
Definitiv. Sicario 2 ist ja jetzt überall auf den Verleihportalen gerade.
Den habe ich noch nicht gesehen.
Ich auch nicht. Ja. Den habe ich gestern unter anderem mit den Avengers Infinity War Dingern so ein bisschen hin und her gewälzt, also den Gedanken zumindest, ob ich den gucken soll. Denis Villeneuve ist dann natürlich raus und Emily Blunt ist, glaube ich, auch nicht mehr dabei. Aber Josh Brolin ist noch drin und wer war der andere? Habe ich es vergessen. Zwei Schauspieler sind, glaube ich, noch dabei. Und insofern, man liest auch und hört nicht viel Gutes. Insofern habe ich mich dann für die Avengers entschieden. Im Nachhinein vielleicht ein Fehler, wer weiß. Sicario 2, vielleicht muss man das nochmal irgendwie versuchen. Aber ich glaube, es bringt den Glanz. Roger Deakins ist auch nicht mehr dabei. Insofern, es bringt es wahrscheinlich nicht mehr so richtig. Aber ja, mal gucken.
Ja.
Okay. Du hast Arrival hast du auch auf Netflix gesehen, oder?
Ja, den hatte ich auf Netflix geguckt. Der war da zumindest, als ich ihn geguckt habe, das ist jetzt schon 2 Wochen her, meine ich ungefähr, war der noch für Ome dabei. Keine Ahnung, ob das diese nur noch kurz bei Netflix-Liste war.
Nee, ich glaube, der ist relativ neu eigentlich erst bei Netflix.
Ah, okay, insofern, gut. Vielleicht habe ich da auch irgendwas verwechselt.
Ja.
Gestern habe ich gesehen, der Sinn des Lebens von Monty Python ist nur noch auf der nur noch kurz da Liste und den muss ich vielleicht nochmal gucken einfach, weil den kann man immer gucken. Ich hatte neulich erst wieder Kollegen, die nicht, die den Hungarian Phrasebook Sketch nicht kannten und wir hatten viel Spaß im Büro, als wir den dann anschauen mussten. Kennt ihr den?
Ja, ich könnte im Moment den Sneakpot komplett Netflix befüllen mit allen Netflix Weihnachts-Originals, die ich nämlich alle gesehen habe.
Warum?
Ja, weil ich jetzt einfach in dieser furchtbaren, schrecklichen Stressphase, wo ich das Gefühl hatte, ich bin ständig den Tränen nahe eigentlich, hatte ich ein tiefes Bedürfnis, mir Weihnachtstrash anzuschauen. Und zwar schon relativ, das war ja dann eigentlich schon im September oder sowas. Während meine Facebook-Freunde alle darüber gewettert haben, dass es Lebkuchen auf Lebkuchen bei Penny gibt oder sowas, habe ich auf Netflix Weihnachtsspecials angeschaut.
Und die Lebkuchen von Penny gegessen.
Ja, und ich kann bestätigen, dass die wirklich praktisch alle ziemlich schlecht sind. Aber sie haben trotzdem genau den Zweck erfüllt, den sie erfüllen sollten.
Ich bin ein bisschen dankbar, dass die jetzt nicht alle hier in der Themenliste stehen.
Vielleicht Nein. kannst du die mal so...
Ja, manche Dinge muss man auch nicht tun. Also sollten Hörer Interesse haben, ich nehme Fragen gerne entgegen, den jetzt, der gerade neu seit dieser Woche mit Vanessa Hudgens auf Netflix aufgetaucht ist, den habe ich noch nicht gesehen, aber ich glaube, ansonsten habe ich alle gesehen.
Vielleicht kannst du am ersten Advent so einen Querverriss machen.
Aber es gibt ja nichts zu verreißen, weil sie haben mein Herz erwärmt. Sie sind schlecht, aber sie haben mein Herz erwärmt. Ich werde das genau machen. Ich werde das so, wie man, keine Ahnung, einen Rap oder sowas macht, werde ich 5 Minuten alle Netflix-Weihnachts-Originals zusammen besprechen.
Claudias Netflix-Weihnachts-Originals-Medley.
Genau.
Ich bitte um das Wort Querverriss. Das muss da irgendwo drin sein. Das ist so gut.
Aber es gibt nichts zu verreißen, mein Gott.
Aber das Wort ist doch toll.
Ist doch ganz. Gibt es etwas Wunderbareres, als wenn der Film genau auf die Weise schlecht ist, wie du ihn haben möchtest? Es gibt nichts Schöneres.
Mussten wir nicht irgendwann mal, und das ist eigentlich eine fantastische Überleitung zum nächsten Themenpunkt, für Weihnachten mal irgendwann für die Spottwichteln so ein. Diesen Bill Murray-Film, ich habe den Namen vergessen. Mussten wir das nicht mal machen? Bring ich da was durcheinander?
Christmas, nee, das war nicht für das Pottwichteln, das war letztes Jahr für...
Ach, das war für die für das Spätfilm-Dings, ne?
Spätfilm, genau.
Ja, genau, aber wir haben auf
jeden
Fall mal...
Ich habe jetzt schon solche Erinnerungslücken, dass ich mich da
erinnern Ich habe das durcheinander gebracht, aber wir haben jedenfalls durch externe Kräfte, die uns dazu nötigten, haben wir so Weihnachtsfilme gucken müssen, in diesem Fall dann eben diesen Bill Murray Weihnachtsfilm mit der Weihnachtsgeschichte. Da könnten wir das wieder sozusagen fortsetzen.
Mhm. Also ich arbeite dran, an dem Christmas Medley.
Sehr gut.
Christmas Medley. Hashtag der Sendung ist dann wohl Querverriss.
Großartiges Niemals. Wort.
Niemals. Ich finde auch, dass es ein schönes Wort ist, aber es trifft es einfach
überhaupt
nicht.
Nein, für die heutige Sendung. Für die heutige.
Ach so. Ah, alles klar. Naja, stimmt ja eigentlich auch nicht. Aber okay, das Wort ist so schön, es muss verwendet werden.
Ja, für alle Leute, die es bis hierhin geschafft haben.
Genau, meldet euch auf Twitter, Hashtag Querverriss, dann wissen wir Bescheid.
Ich finde es schön, wenn das irgendwie im Sommer kommt. Dann ist nämlich jemand mit seinem Podcast hören noch weiter hinten dran als ich.
Wie viel hast du im Moment?
Ich höre Anfang Oktober, glaube ich, 250 Folgen oder so zurück.
Hört ihr eigentlich die dritte Staffel von Serial derzeit?
Ja.
Ja.
Ja, ich auch.
Habe ich auch, glaube ich, schon vor einigen Folgen mal empfohlen, als sie begann.
Ja.
Was ich immer ein bisschen anstrengend finde bei der dritten Staffel Serial ist, dass es am Ende der Folge immer so Cliffhanger gibt. Und da ist dann irgendwie der und der und dann geht er vor Gericht und jetzt kommt's dann wirklich raus, wie es dann ausgeht mit dem.
Aber komm, das war doch schon in der ersten Staffel total ihr Ding. Das hat sie ja immer gemacht.
Ja, aber der Cliffhanger stört mich nicht.
But then came the big one. No.
Nee, und dann heißt es next time on Serial. Und dann denkst du dir so, okay, nächste Woche wird es aufgelöst. Und dann ziehst du dir in deinem Podcatcher extra die nächste Folge Serial irgendwie so ein paar Plätze hoch, dass es möglichst bald kommt. Und dann nächste Folge geht um irgendwas völlig anderes. Und ich sehe so, what? Wollt ihr mich verarschen? Und jetzt kurz vor Ende der Staffel, ich glaube irgendwie so 8., 9. Folge oder so, fängt das jetzt langsam an, so zurückzugehen und diese Dinge aufzurollen. Aber ein paar Mal, wo es dann hieß so, next time on Serial, wird das dann aufgelöst. Und dann wird es nicht aufgelöst, weil dann gibt es einfach eine andere Geschichte. Und wir stauen noch mehr Cliffhanger auf. Das fand ich ärgerlich. Also das hat mich
Also ich finde es alles so ganz interessant und so, aber ich finde jetzt so vom Storytelling her finde ich es nicht so. Also gut, das greift ja eigentlich in das, was du jetzt auch sagst, aber finde es jetzt nicht so. Also ich sehe eigentlich ehrlich gesagt nicht so richtig, inwiefern es Serial ist, so richtig. Es sind eine Menge Fälle und zum Teil werden manche später nochmal wieder aufgegriffen und so, aber.
Ja, ist nicht mehr so geschmeidig wie die ersten beiden. Oder insbesondere die erste, fand ich.
Ja, aber ich finde die Prämisse halt einfach gut.
Ich finde einfach, dass nach S-Town Serial sowieso blass aussieht, insofern. Bin ich da.
Ja, aber Staffel 1 von Serial, genauso wie S-Town, ist eben dieses Thema besondere Fälle besonders ins Licht gerückt. Und hier ist jetzt halt wirklich so everyday
Ja, ja, genau. Was eben so auch interessant und wichtig ist und sowas, aber ja.
Ja. Das finde ich halt mal geil, dass sie sich wirklich diese Zeit genommen haben, da ein Jahr an diesem komischen County Jail und County Court da rumzuhängen.
Ja, ja.
Okay. Und völlig belanglose Fälle von irgendwelchen Leuten, die in irgendwelche Gleitenschlägereien verwickelt sind, aufzurollen. Beziehungsweise nicht mal aufzurollen, sondern einfach nur zu dokumentieren und zu gucken und dann eben diese Hintergrundgeschichten zu erzählen. Das hörst du halt sonst nie. Weil das finde ich so gut daran. Aber ja, diese Cliffhanger nerven.
Jo. Okay, da wollten wir überhaupt nicht hin. Das war nicht der Plan. Wir wollten stattdessen.
Hast du?
Ja, solange der Stefan nicht weiter moderiert, machen wir, was wir wollen. Also.
Claudia, hast du auch.
Eigentlich waren wir schon mal fast mit einem Fuß in der Tür beim Pottwichtel.
Das stimmt.
Dann bin ich wieder hinterrücks rausgefallen und habe.
Jetzt wollte ich dich noch fragen, ob du hier von deiner, die hast du uns, glaube ich, mal empfohlen, die zweite Staffel von Cybercrime auch gehört hast.
Nein, die zweite Staffel habe ich noch nicht gehört.
Die ist nämlich jetzt raus und
okay, vielen Dank für den Tipp. Dann werde ich mir das mal.
Habe ich da was verpasst? Was ist denn Cybercrime? Das ist doch
genau
mein Thema.
Cybercrime. Du kannst es nicht einfach so.
Achso, Entschuldigung.
Das ist Schlimmste an diesen ganzen Dings. Da geht's halt
was ist das?
Eine deutsche Produktion vom Hessischen Rundfunk.
Genau, ja.
Über.
Okay, danke, reicht.
Cybercrime.
Über Internetkriminalität.
Das klingt sehr, sehr bräsig und sehr schlimm.
Und, ja, ach.
Nee, also ich fand die erste Staffel schon interessant, auf jeden Fall.
Die zweite geht um zwei Krankenhäuser. Eins, was eben von diesem Verschlüsselungstrojaner erwischt wird. Und das andere, das sich von so einem IT-Unternehmen mal testen lässt, wie es um deren Systemsicherheit steht. Und das wird dann eben in, weiß ich nicht, 8 oder 9 Folgen dokumentiert und die beiden Autoren machen zwischendrin auch immer mal so Sonderfolgen noch dazu, wo sie eben noch kurz über andere Themen sprechen oder so ein bisschen noch drumherum erzählen und so. Ja.
Okay, wenn wir gerade bei der Thematik sind, dann habe ich auch noch eine kleine Podcast-Empfehlung. Und zwar Hacking Humans von Cyberwire. Ein englischer Podcast oder amerikanischer Podcast, also auf Englisch auf jeden Fall, der darum geht, ja, im Grunde um Social Engineering. Also ich glaube, sie machen immer sehr viel, im Grunde ist es so ein wir tragen mal vor, was wir so erfahren haben, was so die aktuellen Scams sind, um mit denen so versucht wird, Leute reinzulegen. Und da wird sehr viel auf Hörereinsendungen Wert gelegt, die dann eben vorgetragen werden, was da so passiert ist und was die Leute so für Dinge hatten, auf die sie reingefallen sind oder auf die sie vielleicht zum Glück nicht reingefallen sind, wo dann einfach dokumentiert wird und so ein bisschen überlegt wird, was, ja, man sagt auch unter Hackern ist es ja so, der erfolgversprechendste Weg in ein IT-System ist in der Regel der Mensch. Das ist nicht das Ausnutzen von Sicherheitslücken, das wird zwar ist halt zwar besonders spektakulär, wenn sowas mal gelingt, aber der erfolgreichste Weg ist halt immer noch der Mensch selber, den anzugreifen und ihn dazu zu bringen, dass er irgendwie, weiß nicht, einen blöden Link anklickt oder irgendwo sein Passwort eingibt, wo er es nicht eingeben soll. Und Hacking Humans ist halt genau dieses Thema. Wie hackt man eben nicht das System, sondern den Mensch, der das System bedient und der die richtigen Zugangsdaten hat. Und der nigerianische Prinz, der seinen Reichtum vermachen will, ist dann nur noch so die sozusagen die absolut low-leveligste Scam, den jeder schon mal per Spam-Mail bekommen hat, der nigerianische Prinz, der seine Ölmillionen vermachen möchte. Und es gibt natürlich auch sehr viel sophisticatedere Dinge, die da dann diskutiert werden. Und die Folgen gehen immer nur eine halbe Stunde, sind relativ kurzweilig und wird dann halt irgendwas erklärt, was irgendwie Hörerin XY hat Folgendes eingesendet, was bei ihr versucht wurde und was nicht geklappt hat. Und dann ist das scherzhaft, unterhaltsam, aber auch ein kleines bisschen lehrreich, dass man so ein bisschen die Sinne geschärft kriegt, worauf sollte ich achten, worauf sollte ich nicht eingehen. Was sind so die neuesten Tricks, die sie versuchen, und ja, kriegt man so ein bisschen mit. Ist ganz lustig.
Okay.
Klingt ganz gut. Sehr gut.
Nicht schlecht. So.
So, nochmal rausgestolpert aus der Pottwichteltür, aber vielleicht kommen wir doch noch rein, oder?
Jetzt aber wirklich.
Genau. Stefan ist der Pottwichtelhäuptling. Was ist los? Was geht ab?
Dürfen wir nicht sagen.
Was? Geht du hast am längsten nicht geredet und du hast das angeleiert. Jetzt sag was.
Wir haben ja schon vor ein paar Jahren das ein oder andere Mal bei den diversen Pottwichtel-Runden mitgemacht. Pottwichteln ist ein...
Das, wo wir die Podcasts abschießen?
Ich habe gerade eben noch überlegt, wie formuliert man das nett, aber du hast das Problem dann gelöst, indem du es nicht nett formuliert hast.
Nee, dafür bin ich ja auch nicht bekannt, ne?
Es ist ist jedenfalls ein Spiel unter Podcastern, dass man eben für eine andere Sendung für einen anderen Podcast eine Sendung produziert. Die wird dann am Heiligen Abend online gestellt. Und es gibt eben das Pottwichtel-Team, die kümmern sich jedes Jahr darum, dass die einzelnen Podcasts untereinander zugelost werden. Und wir haben jetzt die Woche unsere Mail bekommen mit dem zu bewichtelnden Podcast. Das können wir natürlich jetzt noch nicht hier sagen, aber spätestens am 1. Januar, wenn die Auflösung kommt, werden wir das dann natürlich auch in der Sendung sagen, wo wir zu hören sind mit mal einem ganz anderen Konzept, was wir versuchen, möglichst themengerecht und themengenau nachzuahmen. Genauso wird es natürlich sein, dass am 24. Dezember hier auf diesem Stream im Sneakpot eine Sneakpot-Sendung erscheinen wird, die von einem anderen Team oder von einer anderen Person für uns produziert worden ist.
Leute, die uns jetzt vielleicht gerade zuhören, sich zum ersten Mal unseren Podcast anhören.
Die sich denken.
Und sich denken, das können wir auch.
Genau.
So ein Rumgelaber.
Bisschen über Filme reden, dann rumbelabern und sich zwischendurch hart betrinken. Kriegen wir hin.
Genau. Du hast jetzt quasi schon Dinge verraten, die diese Sendung gar nicht stattgefunden haben.
Was denn?
Hast ihnen jetzt quasi den Tipp gegeben, was sie noch machen müssen. Genau, also zusammengefasst. Ja.
Schön finde ich immer, wenn man merkt, dass die für uns podcasten, nicht mal so ganz mitbekommen, wie viele wir sind oder so. Das amüsiert mich immer, wenn vollkommen offensichtlich ist, dass das nicht klar geworden ist.
Das ist immer gut, ja. Aber sollen wir denen das jetzt einfach auf dem Silbertablett servieren oder lieber nicht?
Ja, schon. Doch, sollten wir machen und dann auch unbedingt so eine Kapitelmarke, wo steht hier Anweisung für Pottwichtel.
Es gibt eine Kapitelmarke, die heißt Pottwichtel.
Sneakpot in a nutshell. All you need to know.
Genau. Also, all you need to know. Listen now. Wir sind seit 11 Jahren am Podcasten. Wir sind 4 Leute. Eine davon ist eine Frau, die Claudia. Ihr habt sie gerade eben sprechen hören. Die restlichen 3 sind Männer. Und einer davon taucht so gut wie nie auf. Den Namen müsst ihr selber rauskriegen. Und
den kenne ich schon ganz lange.
Den kennt Claudia schon sehr, sehr lange.
Seit meiner Geburt quasi.
Jetzt verrat doch nicht alles sofort. Und wir besprechen normalerweise am Anfang der Sendung einen Film, dann trinken wir Alkohol, dann besprechen wir noch mehr Filme oder andere Bewegtbildelemente, die zum allgemeinen Konsum der Menschheit zur Verfügung gestellt werden.
Oder
Raumfahrt, das ist ein Segment, das neuerdings aufgemacht wurde.
Oder Iron Man.
Jetzt mach doch nicht gleich alle Themen auf, das verwirrt doch nicht die Leute. Und am Ende sind wir dann in der Regel durch die Wirkung des Alkohols, den wir nach dem ersten Film zu uns genommen haben, so verwirrt, dass wir gegen Ende über alles Mögliche reden. Das kann von Kindererziehung bis hin zu Elektromobilität oder einfach nur Besäufnissen in unserem Privatzeit alles Mögliche sein. Und das fasert also so aus und dann kommt irgendwann so ein Typ mit einer großen Nase, der die Sendung abmoderiert. Und dann ist es zu Ende. Das ist
ja,
das
aber
Konzept,
wenn der Typ,
so im
Groben. Wenn der Typ mit der großen Nase nicht da ist, dann labern der Stefan und ich einfach weiter, bis Licht ausgeht.
Genau. So, okay, so in der Nutshell, das war das und das müsst ihr jetzt hinkriegen, liebe Wichtel, die ihr hier am 24.12.
Das klingt jetzt nicht so schwierig, ehrlich gesagt, so wie du das gerade erklärt hast, klingt das
weil
machbar.
Weil du das jede Woche machst, glaube ich.
Für jeden von uns.
Ja, der Punkt ist ja folgender, also wir haben jetzt natürlich eine andere Sendung.
Erklär mal.
Wir haben jetzt uns 4 oder 3, wie auch immer, betrifft jetzt ein anderes Problem. Nämlich, dass wir eine Sendung machen müssen, die nicht so eine coole Folge gemacht haben, wie wir jetzt, wo uns erklärt wird, worauf wir achten müssen. Und die Leute, die für uns eine Sendung machen wollen und am 24.12. auf diesem hochgeschätzten Kanal erscheinen möchten oder werden. Die haben jetzt wahrscheinlich sich andere zwei Folgen rausgesucht, um mal testweise reinzuhören und haben jetzt die Folge leider übersprungen und deshalb unsere schöne Anleitung nicht gehört.
Ja, ja. Und ich meine, so eine Anleitung ist natürlich auch nett, aber unser Podcast ist ja in gewisser Weise pottwichtelfreundlich, weil jeder einfach irgendeinen Film reintragen kann und dann machen kann, was er möchte. Wenn wir jetzt allerdings einen Strick-Podcast bekommen oder sowas.
Ja, da frage ich meine Freundin.
Dann haben wir das Problem, dass die Experten extern für teures Geld hinzugeholt werden müssen, weil wir das so schnell nicht geregelt bekommen bis Weihnachten.
Dass die Experten dünn gesät sind, ja.
Mit dem Selbststricken bei uns insofern.
Genau. Ja, wir können ja alles Mögliche ziehen. Also wir haben ja jetzt schon was gezogen, wir dürfen es halt nicht verraten.
Und also ihr könnt euch dann anhören, bei wem wir im Podcast rumstümpern und ihr könnt euch anhören, wer dann bei uns alles viel besser macht.
Genau, wer bei uns alles viel besser macht, das passiert ja automatisch. Also die Leute, die uns jetzt hören, die haben ja vermutlich unseren Podcast abonniert und die werden diese Folge dann irgendwann haben und sich denken, was, wer sind denn diese Stimmen, die kenne ich ja gar nicht. Und sich
oder
dann
es gar nicht merken.
Das wäre traurig.
Manche unserer Hörer, die seit 11 Jahren hören, auch nicht so genau wissen, wie viele wir sind und wer wir sind. Und so.
Ja. Das Gute, Claudia, du hast ja den entscheidenden Vorteil, dass du die einzige weibliche Stimme bist und deshalb.
Ja, aber das hört man ja vielleicht auch nicht. Was weiß denn ich?
Naja, also bitte, komm. Also das kriegt man schon noch mit. So, okay. Dass man denkt, okay, das ist diese weibliche Stimme, das muss diese Claudia sein. Aber diese anderen drei oder früher waren es mal 4 Typen, ja, keine Ahnung. Da ist der eine, der immer Scheiße labert und der andere, der nie weiß, wie die Gesichter aussehen. Aber wer ist da wer? Keine Ahnung.
Mir schwebt ein langfristiges Pottwichtel-Verwirrprojekt vor, dass wir jetzt einfach das ganze nächste Jahr, jedes Mal, wenn wir uns vorstellen, am Anfang Quatsch erzählen, so dass egal, wo die Leute einsetzen, die nächstes Jahr mal keine Chance haben, einen Überblick zu bekommen.
Und dass wir auf deine Stimme immer so ein Bassfilter drauflegen, genau. Dass du wirklich männlich klingst, dass du noch mehr und, also das ist eine super Idee.
So machen wir das. Wir scheuen keine Mühen. Okay, also Pott, wir dabei, ihr seid dabei, ihr hört uns, wir machen noch was anderes.
Okay.
So läuft's.
Also, bevor der Stefan jetzt eine Abmoderation hinlegt,
was?
Ich das einfach mal so ein bisschen.
Ist schon gegangen.
Der hat schon wieder hingelegt.
Ich wollte nur so ein bisschen Druck quasi produzieren. Bevor der Stefan jetzt gleich eine schöne Abmoderation macht, habe ich vergessen, was ich sagen wollte.
Oh.
Das ist nicht so richtig gut jetzt für den Gag, aber ich habe vergessen, was ich sagen wollte.
Oh Mann.
Der war bestimmt super, ich glaube.
Ja, der war mega, aber ich kriege ihn nicht mehr zusammen. Verdammt, dieser Negroni, also 2 davon sind wirklich...
Du hast gleich 2 gemacht.
Ja, irgendwo in der Hälfte von Sicario habe ich noch einen 2. gerührt.
Sicario war ganz schön kurz. Naja.
Alright.
Nee, ja. Ich weiß wirklich nicht mehr, was ich sagen wollte. Es tut mir leid.
Dann kannst du dich ja in aller Ruhe jetzt
verabschieden. Es war ein ziemlich guter Gag in meinem Kopf, aber jetzt ist er weg.
Ja, das ist leider häufiger so. Sowas passiert. Okay. Dann müssen wir euch leider entlassen ohne den guten Gag. Den liefern wir dann nicht mehr nach. Aber.
Genau. Vielen Dank, Claudia, für diese Abmoderation. Stefan hat ja seine Pflicht nicht erfüllt. Und deshalb sage ich jetzt danke fürs Zuhören. Auf sneakpod.de könnt ihr sagen, wie scheiße ihr diese Eskalation am Ende der Sendung fandet. Oder auch wie toll. Und auf Twitter heißen wir @sneakpod. Und der Hashtag ist mir entfallen. Stefan, wie war der Hashtag?
Ich überlege auch schon die ganze Zeit.
Okay.
Im wirklichen Leben heißen wir Stefan, Robert und Claudia.
Und richtig, so ist das. Und dieser Hashtag, den habt ihr ja ungefähr vor 20 Minuten in der Sendung gehört, den wisst ihr noch, den twittert ihr dann und vielen Dank fürs Zuhören.
Querverriss.
Querverriss, richtig,
oh, ja.
Da haben wir ihn wieder. Querverriss auf Twitter oder Facebook und danke fürs Zuhören. Bis nächste Woche. Tschüss.
Tschüss.
Tschüss. Ja, das ist doch fein.
Alter, bin ich betrunken.
auf mich wirkt das jetzt irgendwie so, als hätten wir schon ab der 10. Minute an dieser Abmoderation gearbeitet und dazwischen wilde Kreise in alle Richtungen gezogen.
Aber Scheiße, ich hatte so eine gute Moderation. Und die ist weg. Ich hab angefangen, die zu moderieren. Und als ich dann angekommen war, ist die weg. Ich weiß es wirklich nicht mehr. Es ist grotesk.
Wie groß ist denn das Gefäß, in dem du deinen Negroni angerührt hast? Nur mal
eine
so.
Das ist eine sehr berechtigte Frage. Aber es ist ein normaler Tumblr. Es ist die erste Sendung, bei der ich einen Schreibtischstuhl habe, wo ich den nicht nach hinten kippen kann. Und ich konnte jetzt zum ersten Mal die Füße hochlegen beim Podcast. Vielleicht ist das das Problem.
So der Fledermauseffekt.
Vielleicht der Alkohol auch besser.
Ja. Ohne Scheiß, das ist so bequem. Warum habe ich das vorher nie gehabt? Ja. Total gut.
Okay, sollen wir die Aufnahme anhalten? Vielleicht.
Sollen wir die Annahme aufhalten?
Die Annahme aufhalten. Auch das könnten wir tun.
Okay.
Ich schalte das jetzt mal ab.